neu zu starten. Durch eine einfache
Geschichte erzählen extra für euch. Wollt ihr nach vorne kommen, dann seht ihr es nämlich besser. Und dann kann ich euch mit einbeziehen. Wollt ihr auch nach vorne kommen? Könnt aber auch da sitzen bleiben, ihr seht ja super. Ist das gerade gedacht? So, dann erstmal guten Morgen. Jetzt begrüße ich erstmal die Kinder auch von meiner Seite. Ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht, und zwar die Geschichte von den fleißigen Arbeitern und von dem guten Weinbergbesitzer. Stellt euch vor, Kinder, wir sind in Israel und es ist Erntezeit. Und die Weinreben, die sind voll mit ganz dicken und saftigen Weintrauben. Und da gibt es den Weinbergbesitzer, das ist der Herr Jakob. Und der Herr Jakob, der weiß, jetzt muss ich die Ernte aber schnell einfahren, bevor der Regen kommt. Und damals war das ganz normal, dass man Arbeiter eingestellt hat. Und so geht der Herr Jakob früh morgens, wenn die Sonne noch gerade am Aufgehen ist, schon, also noch vor 6 Uhr, geht der Herr Jakob auf den Marktplatz. Und auf dem Marktplatz, da stehen ganz viele Arbeitslose, Arbeitssuchende, sogenannte Tagelöhner rum. Und die warten damals einfach, bis jemand kommt und sie mitnimmt und Arbeit gibt. Und so sagt der Herr Jakob zu den Arbeitssuchenden: Wer will heute bei mir im Weinberg helfen? Ich brauche ganz viele Arbeiter für die Ernte. Und dann sagen natürlich ganz viele ja, aber er nimmt nicht alle mit. Er nimmt erst ein paar mit und sagt zu ihnen: Ich werde euch ein Silberstück dafür bezahlen. Für einen Tag Arbeit ein Silberstück. Und das war damals echt ein fairer Lohn. Und so gehen die ersten mit, gehen in den Weinberg und fangen an zu arbeiten. Morgens um 6 Uhr, ganz schön früh. Was meint ihr, wie geht's den Arbeitern, die morgens um 6 schon anfangen müssen in den Weinbergen? Wie geht's denen? Schlecht, sind vielleicht noch ein bisschen müde. Ja. Aber wisst ihr, der Weinberg von dem Herrn Jakob, der ist riesig. Und er merkt, boah, mit den Arbeitern wird das nicht reichen, er braucht mehr. Und deswegen geht er um 9 Uhr nochmal auf den Marktplatz und holt noch mehr Arbeiter, die ihm helfen. Ja, und alle schickt er in den Weinberg und die arbeiten dann für ihn. Aber dann merkt er, hey, das reicht immer noch nicht. Und um 12 Uhr, als die Sonne am höchsten steht und so richtig knallt, geht er nochmal auf den Marktplatz und holt nochmal Arbeiter. Und wisst ihr, um 15 Uhr geht er nochmal auf den Marktplatz und holt sich noch mehr Arbeiter. Und alle schickt er in den Weinberg und alle dürfen dort arbeiten. Und zu allen sagt er: Ich werde euch fair bezahlen. Ja? Was meint ihr, die, wo morgens um 6 Uhr angefangen haben und die, wo dann um 9, um 12, um 15 Uhr angefangen haben, haben die alle das Gleiche verdient? Ja? Stell dir mal vor, du fängst morgens an, arbeitest bis abends und der andere kommt erst um 12 Uhr. Kriegt der genauso viel? Ja, da nicken ein paar. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber wisst ihr, was wirklich komisch ist? Um 17 Uhr, also eine Stunde, bevor der Arbeitstag zu Ende ist. Weil früher hat man immer von 6 Uhr morgens beim Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang gearbeitet. Also bis 18 Uhr. 18 Uhr ist die Sonne untergegangen. Um 17 Uhr geht er nochmal auf den Marktplatz und holt nochmal Leute, also für eine Stunde. Und dann geht er auf den Marktplatz und dann fragt er die, wo noch da sind: Warum steht ihr hier so rum? Und dann sagen sie, antworten ihm und sagen: Uns hat keiner mitgenommen. Wir haben keine Arbeit gefunden. Und dann sagt der Herr Jakob: Kommt noch eine Stunde mit zu mir in den Weinberg, ihr könnt noch für mich arbeiten. Und dann, 17 bis 18 Uhr, 18 Uhr ist der Arbeitstag zu Ende, sagt der Herr Jakob zu seinem Verwalter, zu seinem Kassenwart: der sitzt hier und hat die Geldbeutel quasi, die Geldsäcke in der Hand. So, sagt der Herr Jakob zu dem Verwalter, so, jetzt bezahlen wir die Arbeiter. Und wir fangen bei denen an, die zuletzt gekommen sind. Also die, wo um 17 Uhr erst angefangen haben zu arbeiten. Und wisst ihr, was passiert? Die treten vor und der Herr Jakob, der drückt denen alle ein Silberstück in die Hand. Alle, die um 17 Uhr gekommen sind, kriegen, das ist ein Goldstück, ich habe kein Silberstück gefunden. Ihr kriegt alle ein Silberstück. Alle bekommen, die da um 17 Uhr gekommen sind, bekommen ein Silberstück. Ja? Also ihr wart die, wo spät angefangen haben. Ja. Und dann kommen die anderen dran. Also die um 15 Uhr, die um 12 Uhr, die um 9 Uhr. Ihr alle, die alle bekommen ein ganzes Silberstück. So. Und ihr wart die, wo um 6 Uhr angefangen haben. Habe ich jemanden vergessen? Milo habe ich vergessen. Ui. Milo, du hast auch um 17 Uhr angefangen zu arbeiten, gell? Oh. Und ihr da hinten, ne? Ich gebe es mal kurz durch, ihr wart einfach in der Gruppe zwischen 15 und 9 Uhr mit dabei. Aber ihr wart die um 6 Uhr. Und wisst ihr, was jetzt passiert? Der Verwalter kommt zu denen, die morgens um 6 schon angefangen haben zu arbeiten und gibt denen auch ein Silberstück in die Hand. Und eigentlich, die, wo morgens angefangen haben, als die gesehen haben, dass alle ein Silberstück bekommen haben, haben sie gedacht, boah, also wenn der Herr Jakob so großzügig ist zu allen, alle bekommen ein Silberstück, also die um 17, 15, 12, 9 Uhr und wir, die, wo 12 Stunden gearbeitet haben, ja, was bekommen wir dann? Dann müssen wir ja ein, zwei Säcke voll Gold bekommen, ne? Silberstücke. Aber nein, sie bekommen auch ein Silberstück. Ist leer, guck mal. Dann müssen wir was anderes organisieren. Ich glaube, unten ist noch anderer Schokolade. Also eigentlich bekommt bei Gott jeder was, aber das ist jetzt mein Fail. Und wisst ihr, auf einmal, als die Gruppe dran war um 6 Uhr, die 6 Uhr Gruppe, wurde es auf einmal laut im Weinberg. Und dann hat sich ein Protest gebildet. Und einer von der Gruppe, der ruft, hey, das ist doch unfair. Wir haben 12 Stunden gearbeitet und die nur eine Stunde, die letzten, und wir bekommen alle das Gleiche. Was ist da los? Und wisst ihr, was der Weinbergbesitzer geantwortet hat? Was meint ihr, was der Weinbergbesitzer geantwortet hat? Also eigentlich hast du jetzt meine Predigt gehalten. Muss jetzt gucken, wie ich das mache nachher. Also wisst ihr, was der Weinbergbesitzer macht? Der Weinbergbesitzer legt die Hand auf den Sprecher von der ersten Gruppe, so auf die Schulter und sagt, hey, warum bist du sauer? Ich tue dir kein Unrecht. Wir haben uns doch geeinigt morgens, dass du für einen Tag Arbeit ein Silberstück bekommst. Und das war damals ein richtig fairer Lohn. Ich tue dir kein Unrecht. Ich bin nur gut zu den anderen. Wisst ihr, die haben doch auch keine Arbeit gefunden. Das ist doch deinesgleichen. Und ich bin einfach fair. Aber ich tue dir kein Unrecht. Ich bin nur gut zu den anderen. Und dann auf einmal wurde es wieder ruhig im Weinberg. Weil dann haben die Arbeiter verstanden, dass der Weinbergbesitzer nicht unfair ist, sondern dass er einfach nur wahnsinnig gütig zu allen ist. Das war die Geschichte und wir können drei Dinge aus der Geschichte für uns mitnehmen. Nämlich erstens, das müsst ihr euch jetzt merken, erstens, Gott rechnet nicht wie wir. Bei Gott gibt es keine Stoppuhr, bei Gott gibt es keine Noten und Gott wertet nicht danach, wer am schnellsten, am längsten oder am meisten arbeitet. Also Gott rechnet nicht wie wir. Und zweitens, es gibt genug für alle. Ja, Gott gibt jedem genau das, was er braucht. Es gibt genug Zeit, genug Aufmerksamkeit, genug Liebe und Güte. Gott hat für alle genug. Keiner kommt zu kurz. Also zweitens, was war zweitens? Keiner kommt zu kurz. Und drittens ist das Thema Freude statt Eifersucht. Ja, wir dürfen uns freuen, wenn es anderen gut geht. Wir dürfen uns freuen, wenn andere viel haben. Und wir dürfen freuen, wenn andere was geschenkt bekommen. Wir müssen nicht neidisch sein. Wir dürfen es ihnen einfach gönnen. Und wir dürfen uns mit anderen freuen. Okay? Also erstens, Gott rechnet nicht wie wir. Zweitens, keiner kommt zu kurz. Und drittens, Freude statt Neid. Das ist das, was die Geschichte uns sagt. Okay? Und mit Milo, ich bin Fan. Und wenn die Mama dich heute Abend fragt, dann sagst du, Mama, 1, 2, 3. Und mit den Gedanken und mit der Geschichte lassen wir euch jetzt in den Kindergottesdienst. Da dürft ihr das nochmal ein bisschen vertiefen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß im Kindergottesdienst. Die Christine, mit ihr dürft ihr mitgehen und mit der Renita, genau. Da dürft ihr einfach mit den beiden mitgehen, alle, die ihr wollt, mit in den Kindergottesdienst und dann machen wir mit dem Erwachsenengottesdienst hier weiter. Okay? Vielen Dank euch für das mit reinnehmen. Und bevor wir mit der Predigt starten, ich würde bei dem vorletzten Lied Sorry, Lord, for the things I've made it, an den Wecker erinnert, den die Christine vorher gesagt hat oder zu der Einleitung gebracht hat. Wisst ihr, egal ob wir einen guten oder einen schlechten Start hatten in den Morgen, es ist eigentlich sehr sinnbildlich. Ich habe so viel Mist schon in meinem Leben gehabt und erlebt und gemacht und Menschen verletzt und alles Mögliche. Und trotzdem ist es wie mit dem Wecker. Ja, sorry Lord for the things I've made it. Ich kann es zurückstellen, kann es dir bringen und ich weiß, dass du dafür gestorben bist. Das macht die Dinge nicht ungeschehen, das macht die Verletzungen auch nicht ungeschehen, aber ich kann die Verantwortung für meine Vergehen abgeben und sagen, ich bin nicht verantwortlich mehr dafür. Ich habe mich entschieden, es dir abzugeben. Schönes Bild von der Christine gewesen. Jetzt aber nochmal guten Morgen und herzlich willkommen an alle, vor allem an die Gäste. Freut mich sehr, dass so viele da sind, vor allem aus unserer Nachbarschaft. Jetzt ist das echt eine Challenge für mich. Erwartungshaltung ist groß. Aber ich glaube, mit der Kurzgeschichte sind wir schon direkt eingestiegen. Es geht ja um das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Du kannst die erste Folie schon bringen, Matthäus 20, 1 bis 16. Ich hoffe, ihr habt in der Vorbereitung es alle auch schon gelesen oder viele. Also das Warm-up haben wir hinter uns und jetzt starten wir direkt in die Auslegung von dem Gleichnis. Und ich mag das ja, das haben wir beim Barmherzigen Samariter schon gemacht, da richtig schön tief reinzugehen und uns das mal so anzugucken, um was es da eigentlich geht. Beginnen wir mit der Ort der Handlung. Ja, Ort der Handlung, das ist hier ein Marktplatz. Und der Marktplatz ist das Arbeitsamt der Antike und die Arbeiter in der Antike sind die Tagelöhner. Für diese Arbeiter gibt es keine Verträge, da gibt es keinen Monatslohn, da gibt es keinen Mindestlohn, da gibt es keine Krankenversicherung, da gibt es kein Arbeitslosengeld, da gibt es kein soziales Netz, was sie fängt. Und in der Zeit, wo Jesus die Geschichte erzählt hat, da versammelten sich die arbeitssuchenden Tagelöhner eigentlich jeden Tag, früh am Morgen heißt es. Präzise ist es kurz vor 6 Uhr, also kurz vor Sonnenaufgang, weil der Arbeitstag, der startete Sonnenaufgang mit 6 Uhr. Und diese Tagelöhner, die sind die absolute Unterschicht der Unterschicht. Die kamen sogar noch unter den Haussklaven, also die absolute Randschicht. Warum? Weil die Haussklaven, für die hat ja der Herr, der Gutsherr, bezahlt. Das war ja sein Eigentum. Die haben auch zum Oikos gehört, also zum Haus. Und da hat er ein großes Interesse, dass es den Haussklaven gut geht, dass die gut ernährt sind, weil die mussten ja für ihn arbeiten. Hätte er sich nicht um die gekümmert, dann wäre ihm ja die Arbeitskraft ausgefallen. Ganz anders bei den Tageslöhnern, die kauft man ein für einen Tag und am anderen Tag hat man wieder andere. Und bei den Tagelöhnern war es so, wenn sie an dem Tag keinen Job gefunden haben, dann war das automatisch auch so, dass sie an dem Tag oder an dem Abend gehungert haben, weil sie haben für jeden Tag ihren Lohn gehabt und nicht darüber hinaus. Und jedem von diesen Zuhörern zur damaligen Zeit waren die Randbedingungen absolut geläufig, das war nichts Ungewöhnliches, sie waren damit vertraut, das ist quasi eine Geschichte aus dem täglichen Leben. Ne? Nur für uns ist es ein bisschen ungewohnt. Und ich erzähle euch, in meinen 20er Jahren, das ist schon ein bisschen her, da war ich öfters in Texas, in Laredo, auf Dienstreise. 4, 5 Mal. Und Laredo, das ist ein ganz kleiner Ort am Rand von Texas, direkt an der Grenze zu Mexiko, am Rio Grande. Und unser Hotel, das lag direkt am Marktplatz. Und also von dem kleinen Ort war kein großer Marktplatz. Und von unserem Balkon aus oder vom Balkon vom Zimmer konnte man quasi den Marktplatz sehr gut sehen und konnte das Geschehen auch beobachten. Und damals war das ganz normal, dass dort sich die mexikanischen Gastarbeiter morgens versammelt haben und auf Arbeit gewartet haben. Also das gibt's heute auch noch. Ich sagte schon länger her, ich glaube, das gibt's vielleicht jetzt auch noch. Aber vor 16 Jahren war das so. Und dann wurden die reihenweise auf Pickups aufgeladen, haben entweder auf Baustellen mitgeholfen oder waren Erntehelfer. Ja. Und wenn wir dann nach dem Frühstück so gegen 6:45 losgefahren sind, aus der Tiefgarage raus, der Bauch voll mit dem Frühstück auf Firmenkosten, Polohemd an, Sonnenbrille auf, Fenster runter, Arm rausgelehnt und dann mit den dicken Prototypen aus der Tiefgarage in Kolonne raus und ab aufs Prüfgelände, dann sind wir so an denen vorbeigefahren und ich sage euch, da stand dann die Resterampe da und das waren hauptsächlich Ältere. Ja, das waren die, wo nicht mitgenommen worden sind. Und irgendwie wurde ich in der Vorbereitung an die Geschehnisse oder an das Bild erinnert, wie wir da, ich als Mitte-20-Jähriger, in den dicken Autos an denen vorbeigefahren sind und denen angeguckt haben und gesehen haben, okay, die sind vom Leben gezeichnet, hat überhaupt nichts mit meiner Realität zu tun. Das gibt es auch heute noch. Und für die Menschen zur Zeit Jesu, auf den ersten Blick eine alltägliche Situation, absolut vertraut. Und erst im Lauf von dem Gleichnis wird die Situation alles andere als normal. Und da arbeiten wir uns jetzt mal langsam hin. Also Ort der Handlung ist geklärt, jetzt zum Zeitpunkt. Es ist Traubenernte. Für die damaligen Zuhörer war völlig klar, aber für uns ist das wichtig, denn sonst verstehen wir die Handlung nicht. Und dann verstehen wir auch die Gründe von dem Weinbergbesitzer nur teilweise. Im Orient gibt es heute noch nicht 4 Jahreszeiten, sondern eigentlich nur 2. Es gibt die Regenzeit und es gibt die Trockenzeit. Und die Trockenzeit, die beginnt immer so im April und geht bis Ende September, Anfang Oktober. Und danach gibt es die Regenzeit. Ja? Und die Traubenernte, die ist immer so im September. Ja? Und dann müssen die Weinbergbesitzer gucken, dass sie innerhalb von kurzen Wochen die riesigen Weinberge quasi abgeerntet bekommen. Weil wenn sie das nicht machen und die Regenzeit einsetzt, dann ist die Ernte futsch. Ja? Das war denen damals absolut klar. Auf der anderen Seite mussten die Weinbergbesitzer auch ökonomisch extrem klug vorgehen. Weil stellen sie zu viel Tagelöhne ein und die stehen sich dann irgendwann auf den Füßen, die Arbeit ist getan, müssen sie trotzdem bezahlen. Es gab keine Halbtagesgeschäfte. Und wenn sie dann einen Gewinn erwirtschaften wollten, dann war klar, sie müssen die Ernte genau so einfahren und es gut ausbalancieren zwischen Einsatz der Arbeitskräfte und der Arbeit, die getan werden musste. Und das immer noch vor dem Hintergrund, dass der Regen vielleicht auch früher einsetzt. Also maximal gut ausbalancieren. Das heißt, das waren damals schon richtig gute Ökonomen, diese Weinbergbesitzer. Das müssen wir mal im Hinterkopf behalten. Also Ort und Zeitpunkt haben wir geklärt. Jetzt noch ein paar andere Punkte, die wichtig sind als Hintergrundinformationen, damit wir auf dem gleichen Niveau sind von den Zuhörern, die das zum ersten Mal damals gehört haben. Die aber nicht explizit erwähnt worden sind, aber die einfach den Normalfall darstellen. Bei Jesus' Gleichnissen war es immer so, dass er den Normalfall darstellt, auch wenn er es nicht explizit die Themen erwähnt hat. Und deswegen ist wichtig, die mal rauszuarbeiten. Nämlich erstens, die Tagelöhner waren wirklich, oder die lebten wirklich von der Hand im Mund. 95% aller Arbeiter waren damals Tagelöhner. Und im Februar war das Levitikus-Kapitel bei mir in der Bibellese drin. Und im Levitikus Kapitel 20, da werden soziale, liturgische und ethische Grundsätze zur damaligen Zeit, Regeln definiert, die wir sonst eigentlich in keiner anderen Kultur finden, weder bei den Römern noch bei den Griechen. Und damals schon hat Gott Regeln festgelegt für diese Tagelöhner. Im Vers 13 heißt es, den Lohn eines Tagelöhners darfst du nicht über Nacht bis zum nächsten Morgen behalten. Frei übersetzt, du sollst den Tagelöhner am gleichen Tag bezahlen. Gott weiß um die Grundbedürfnisse von diesen Tagelöhnern und er setzt diese Regeln an. Gott kümmert sich um die absolute Unterschicht. Und wisst ihr, das Vaterunser, das ist ein Gebet von den Tagelöhnern, für und von den Tagelöhnern. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist kein Gebet für die Oberschicht oder für die Schikaria. Jesus hat es uns gelehrt und er erwähnt die Tagelöhner dabei oder an die Tagelöhner gedacht. Kommen wir zur Bezahlung. Die Bezahlung war ein absolut gängiger Standard damals. Ein Denar, sehr fairer Lohn für einen Tag. Und damit konnten die Tagelöhner, wenn sie gut gehaushaltet haben, zwischen 2 und 3 Tage ihre Familien tatsächlich mit Grundnahrungsmitteln versorgen, wenn sie sonst nichts ausgegeben haben. Ja? Ein Arbeitsvertrag, der wird per Handschlag geschlossen, gilt für einen Tag, gilt von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Absolut normal, 12 Stunden Arbeitszeit. Und jetzt kommt das Wichtige. Der Weg zur Arbeitsstätte, der war inbegriffen in diesem Arbeitsvertrag für einen Tag. Ja, das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn die morgens um 6 Uhr angefangen haben, deswegen auch kurz vorher, dass sie um 6 Uhr tatsächlich im Weinberg waren, mussten sie vom Marktplatz erstmal in den Weinberg laufen. Und normalerweise war es so, dass der nächstgelegene Marktplatz zu dem Weinberg, die Weinberge waren meistens außerhalb von vom Dorf, vor allem die großen Anlagen, mussten sie hinlaufen. Gehen wir mal davon aus, 20 bis 25 Minuten Fußweg. Das heißt, die, wo um 17 Uhr angeworben worden sind, die haben maximal Nettoarbeitszeit von vielleicht noch 35 Minuten gehabt. Völlig unnormal. Und das wussten die damals, die es gehört haben, auch. Also das war schon der erste Anpunkt, wo es nicht normal war. Dieser Denar, der entspricht ungefähr 150 Euro Netto-Kaufkraft heute. Dass wir mal ein bisschen einen Vergleich haben zur damaligen Zeit. Ein Obergewand hat zwischen 25 und 30 Denar gekostet. Es war klar, die hatten damals, wenn dann, nur eins und wenn dann gebraucht. Ein Ochse hat 300 Denar gekostet. Und gestern in der Bibellese war die Einweihung im 1. Könige, die Einweihung vom Tempel dran. Salomo hat da ja ein rauschendes Fest gefeiert. 22.000 Rinder und 120.000 Schafe wurden damals in dieser Einweihung, in dieser Party vom Tempel geopfert. So viel, dass nicht mal der Altar ausgereicht hat und sie den Vorhof quasi als Opferstätte mitgenommen haben. Dass wir einfach mal ein Verhältnis haben, was damals abging. Soweit zu den Randbedingungen vom Gleichnis. Auffällig ist noch die Struktur. Da wird ja richtig durchgehämmert. Alle 3 Stunden geht er auf den Marktplatz. Nur um 17 Uhr wird er quasi einmal der Rhythmus unterbrochen. Und da bekommt man den Eindruck, wie groß die Not der Tagelöhner zu der damaligen Zeit in der Antike war. Ein massives Überangebot an Arbeitskräften. Es stehen immer noch viele rum zu jeder Uhrzeit und wissen nichts mit sich anzufangen. Was sollen sie denn auch anderes machen? Sie sind ja darauf angewiesen, dass sie jemand mitnimmt und für den Tag beschäftigt. Also wenn du nicht direkt im Sonnenaufgang verpflichtet wurdest zu arbeiten oder mitgenommen worden bist, dann hat es deine Position maximal geschmälert. Verhandelt wurde ohnehin nicht. Ist ja logisch, das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage regelt den Preis automatisch. Die Tagelöhner sind zu 100% abhängig. Und genau in diesem Moment des überreichen Angebots von Arbeitslosen kommt jetzt im Gleichnis die erste wörtliche Rede. Eine wörtliche Rede von dem Weinbergbesitzer. Er sagt, ich will euch geben, was gerecht ist. Was gerecht ist. Und jetzt kommt das Thema Gerechtigkeit rein. Was meint ihr, was war das in dem damaligen Verhältnis? Gerechtigkeit. Die um 9 Uhr, 3 Stunden weniger Arbeit als die um 6 Uhr. Wäre ja dann eigentlich rechnerisch so ein Dreiviertel Denar dann nur. Nein, auch das wussten die Zuhörer von der damaligen Zeit. Natürlich kein Dreiviertel Denar. Die Vorgehensweise war absolut bekannt. Du musst damals natürlich öfters auf den Markt gehen, denn um 6 Uhr weißt du noch nicht, wie viele Arbeiter du brauchst. Ja? Das heißt, du kaufst erstmal so 80% ein, der Ökonome, guckt, wie es sich entwickelt, und um 9 Uhr gehst du nochmal hin und lädst nach. Na, da hast du einen viel besseren Überblick. Du weißt, wie die arbeiten, du weißt, wie sie es zusammenschaffen, du siehst, wie der Rhythmus ist, und dann legst du um 9 Uhr nochmal nach. ganz normal. Wenn das Tagesziel in Gefahr ist, geht man auf den Marktplatz um 9 Uhr und legt nochmal nach. Und das Angebot ist ja riesig. Die Auswahl ist groß, arbeitslose Tageslöhner gibt es massig. Jeder der damaligen Weinbergbesitzer geht um 9 Uhr nochmal auf den Markt. Und da bekommt die rechte Rampe kein Dreiviertel Denar. Ist ja logisch. Da wird direkt Lohndumping betrieben. Und das ist jedem klar. Also wenn er damals sagt, ich will euch geben, was gerecht ist, zu den 9, zu den 12 und zu den 15 Uhr Arbeitern, da wird es explizit erwähnt, dann war jedem klar, die bekommen ein Dreiviertel Denar minus X. Ja, die ersten um 9, die danach einen halben Denar minus X. Immer minus X. Lohndumping, ganz normal. Der Gang um 12 Uhr, der ist auch noch so halb üblich. Ja, der ist nicht selten, der ist selten, aber nicht unüblich. Aber spätestens um 12 solltest du als Weinbergbesitzer wissen, wie viel du noch brauchst, wie hoch der Restbedarf ist. Also messerscharfes Kalkulieren von 6 bis 12 Uhr in Verbindung mit klarer Lohnkürzung. Aber danach wird es langsam komisch. Jetzt wird es nicht mehr normal. Und das denken sich auch die meisten Zuhörer. So um 15 Uhr nochmal zu gehen, also der kalkuliert wirklich messerscharf. Heute würde man sagen, vielleicht so Kapitalist. Und um 15 Uhr geht er dann nochmal hin. Das ist unüblich. Und um 17 Uhr geht er nochmal hin. Und das ist wirklich außergewöhnlich. Das gibt es zur damaligen Zeit nicht. Und natürlich ist wieder ein Überangebot da. Ist ja logisch. Die bleiben ja auf dem Marktplatz stehen und bieten sich an. Ein arbeitsloser Tagelöhner, der geht nicht um 14 Uhr nach Hause. Er bleibt stehen und hofft, dass er vielleicht für den nächsten Tag eingestellt wird. Er hat ja gar keine Alternative. Und jetzt interessant, um 17 Uhr geht er wieder auf den Marktplatz und diese Gruppe wird betont. Es ist wieder eine wörtliche Rede und zum ersten Mal stellt der Weinbergbesitzer eine Frage. Was steht ihr hier den ganzen Tag so untätig rum? Eine banale und dumme Interpretation wäre, warum steht ihr hier so faul rum? Luther übersetzt mit müßig. Ja, meint denn der Weinbergbesitzer tatsächlich, dass die nur zum Spaß rumstehen? Ey, Lukas, willst du mir mal deinen Helikopter zeigen? Also meint denn der Weinbergbesitzer tatsächlich, dass die da nur zum Spaß rumstehen und arbeitslos sind? Natürlich nicht, der Arbeitswille war ja da. Wie gerne wären die Menschen in den Weinberg gegangen, um zu arbeiten? Machen wir uns mal die Gefühle klar von denen, die da noch rumstehen. Morgens werden 10 abgeholt, um 9 oder die nächsten 6, um 12, nochmal 8. Rechts und links von dir werden sie abgeholt und du stehst da. Schon mal arbeitslos gewesen? Schon mal die Not gespürt, nicht gebraucht zu sein oder nicht genug zu sein? Die Erwartungshaltung nicht zu erfüllen? Stellen wir uns mal die Gefühle vor von den Männern, die dort stehen und wissen, wenn sie abends nach Hause kommen und die Kinder fragen, und Papa, sagen, heute gibt es wieder nichts zum Essen. Das reicht nicht. Und da geht es nicht darum, dass es nur ein anstatt zwei Geschenke zum Geburtstag gibt. Das war damals wirklich elementar. Und nein, der Weinbergbesitzer, der stellt die Frage nicht, um die Personen bloßzustellen. Das machen wir nur mit unserer Interpretation. Das ist eine rein rhetorische, eine rein stilistische Frage. Der Weinbergbesitzer weiß natürlich genau, warum diese Tagelöhner noch auf dem Marktplatz stehen. Aber diese Fragestellung gibt die Gelegenheit, dass sie selbst was sagen können. Diese Letzten dürfen jetzt selbst sprechen. Es hat uns eben keiner eingestellt. Meint ihr, dass die Sorgen von diesen nicht angeworbenen Arbeiter leichter sind als Weinbergarbeit? Sicherlich nicht. Also, soweit die erste Szene. Nochmal kurz zusammengefasst. Die erste Szene ist völlig aus dem Alltag. Der Marktplatz, Arbeitsverträge, Weinberg, weltliche Sprache, kein Schnörkel, kein religiöses Wort, nichts von dem. Die Zuhörer können sich komplett in die Situation reinversetzen. Es ist ihnen nichts fremd. So spricht Jesus über Gott. Nicht fremd. Alltäglich. Aber um 15 Uhr, da verfremdet sich irgendwie der Alltag. Da wird es merkwürdig. Jetzt ist es irgendwie fremd. Und ich glaube, wenn sich das Reich Gottes auswirkt, wenn Gott zu wirken beginnt, dann ist es irgendwie anders. Also anders auf jeden Fall, dass der Weinbergbesitzer um 15 und um 17 Uhr nochmal hingeht, weil es einfach nicht normal ist. Den Fall gibt es nicht. Die schaffen ja produktiv maximal noch 35 Minuten. Und jetzt kommt die zweite Szene. Kein Mensch kann bis hier erahnen, auf was Jesus hinaus möchte. Im Vers 8 steht, am Abend sagt der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruft die Arbeiter zusammen und zahlt ihnen den Lohn aus. Sehr anständig. Er hält sich an die damals geltende Gesetzgebung und gibt dem Verwalter die Anweisung, die Tagelöhner zu bezahlen. Jetzt kommt ein merkwürdiger Satz. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Also fang bei denen an, die gerade mal 35 Minuten gearbeitet haben, und hör bei denen auf, die 12 Stunden geschuftet haben. Und warum tut er das? Das ist rein erzähltechnisch notwendig, weil wenn der Verwalter natürlich nicht mit den Letzten angefangen hätten, würden die Erstangeworbenen gar nicht mitbekommen, dass die Letzten auch den vollen Tageslohn bekommen. Ja? Das ist dramaturgisch notwendig, da wird ein Spannungsbogen aufgebaut. Also die Ersten werden Augenzeugen von dem, was passiert. Aber damit hätte zur damaligen Zeit tatsächlich keiner gerechnet. Keiner der Zuhörer hätte damit gerechnet. Und kein Mensch hätte das auch geglaubt. Die müssten ja definitiv weniger wie ein Zwölftel bekommen oder weniger als die Hälfte oder weniger wie ein Dreiviertel Denar. Das war jedem klar. Vor allem, wenn so ein Weinbergbesitzer so oft auf den Markt geht, zeigt ja, was er für ein Kalkulierer ist, was für ein Kapitalist das ist. Und es muss eigentlich klar sein, wenn er so messerscharf kalkuliert, dass er auch dementsprechend ausbezahlt. Und ich glaube, das muss die Menschen damals richtig vom Hocker gehauen haben, als die Ersten den vollen Lohn bekommen. Das war völlig komisch, nicht normal, völlig fremd. Und wisst ihr, genauso fremd ist Gott. Gott ist ein Fremdkörper in dieser Welt. Gott ist kein Stück von dieser Welt. Was denken wir eigentlich, wie fremd Gott oft ist? Also die Bezahlung war eine irrsinnige Überraschung. Keine Sekunde hätten die Ersten oder die Letzten damit gerechnet. So überraschend ist Gott übrigens auch. Ich sagte, Gott ist entweder eine totale Überraschung für dich oder es ist nicht Gott. Gott ist für jeden eine totale Überraschung. Er kommt ganz anders, als wir denken oder meinen. Er kommt überraschend. Er kommt so überraschend wie dieser volle Tageslohn an die Letztangeworbenen. Und wisst ihr, vornehm wie Jesus ist, er weitet die Dankbarkeit derer gar nicht aus. Kein Wort darüber. Er verliert keinen Ton dazu, er redet nicht sentimental, er geht direkt weiter. Die müssen ja gedacht haben, sie werden verwechselt. Sie waren nicht diejenigen, die von Anfang an gearbeitet haben. Versetzen wir uns mal in die Lage von denen, mit welchen großen Augen die den Verwalter angeguckt haben oder angeschaut haben müssen. Der Gesichtsausdruck, dieses Staunen, das können sie ja gar nicht glauben. Und wisst ihr, kein Mensch kann glauben, wie gut Gott ist. Du kannst nicht glauben, dass Gott 1000-mal besser ist, als du vermutest. Also das ist schon eine ungeheure positive Überraschung. über Verstehen und Bitten hinaus. Weil erstens, es versteht keiner, was hier passiert. Und zweitens, es hat sich auch keiner erbeten. Keiner von den Arbeitern hat sich diesen Lohn erbeten. Wie sollen sie sich das auch erbitten? Das ist ja vollständig surreal, was da läuft. Und wisst ihr, echte Gotteserfahrungen kommen genauso. Wenn du nicht damit rechnest und wenn du nicht mal in der Lage bist, daran zu denken oder es zu erbitten, weil es gar nicht in deinem Lösungsraum vorkommt. Ja, das ist schon eine erstaunliche Großzügigkeit von diesem Weinbergbesitzer. Und Gott hat eine Großzügigkeit, die haut uns um. Dann versetzen wir uns mal gedanklich in die Erstangeworbenen. Ich sehe, die Letzten bekommen den vollen Tageslohn. Das baut schon irgendwie eine Erwartung auf, oder? Sie sehen, wie großzügig der Weinbergbesitzer ist und dann wird er das natürlich sicherlich auch zu allen sein. Ist ja klar. Ja, ich bekomme dann sicherlich nicht das Zwölffache, aber so 2 oder 3 Denar müssten dann schon drin sein, wenn der so großzügig ist. Die mittleren Arbeiter, die lassen wir mal weg. Wir gehen jetzt kurz in den Zeitraffer. Das heißt, da ist eine richtig gute Stimmung und eine Erwartungshaltung aufgebaut. Und als der Verwalter dann zu den Ersten kommt, kommt es zur zweiten Überraschung. Aber das ist eine negative. Sie bekommen auch einen Denar. Jetzt machen wir uns mal wieder die Gefühle klar von denen, die 12 Stunden gearbeitet haben. In der Gluthitze, geschuftet und die zuletzt angeworbenen 35 Minuten, Sonne ist am Absenken, das heißt in der Abendkühle noch ein bisschen 35 Minuten mitgeholfen und dann einen vollen Denar abgeschöpft. Da kann man schon ehrlich enttäuscht sein. Also das ist schon eine negative Überraschung. Und wisst ihr, das gehört genauso zum Reich Gottes. Das Reich Gottes kommt entweder mit positiven, wahnsinnigen, schönen Überraschungen, mit denen du die rechnest, mit denen du nie rechnest, mit denen, die du dir nicht mal vorstellen kannst oder erbitten kannst. Aber das Reich Gottes kommt auch mit negativen Überraschungen. Die gehören irgendwie auch dazu. Ich glaube, die kennt auch jeder von uns. Und wir täuschen uns, wenn wir meinen, dass Gott jede Hoffnung von uns irgendwie erfüllt oder jeden Wunsch nachkommt. Zu Gott gehören auch die negativen Überraschungen. Als nun die Gruppe, die ihren Denar bekommen hat, anfangen zu sprechen, wählen sie quasi einen aus, so einen Gruppensprecher. Und jetzt kommt es wieder zu einer wörtlichen Rede. Ich meine, Jesus hätte das Gleichnis auch mit einer indirekten Rede halten können. Zum Beispiel, der Verwalter berichtet dem Weinbergbesitzer, dass sich da ein paar ungerecht behandelt fühlen. Indirekte Rede, den Verwalter quasi so als Pufferzone oder als Moderator einsetzen. Es war nämlich zur damaligen Zeit überhaupt nicht normal, dass die Unterschicht der Unterschicht, die Arbeit, die Tageslöhner mit dem Gutsherren sprechen. Und vor allem nicht, wenn es um einen Protest geht. Das war komplett unüblich, das war absolut fremd. Was passiert hier? Der Weinbergbesitzer hat die Fähigkeit, den Gegenargumenten, dem Frust, den Protest, der Klage dieser Tagelöhner optimalen Raum zu geben. Er lässt zu und er kann damit umgehen. Und ich glaube, da ist wichtig mitzunehmen, wir dürfen klagen. Und wir dürfen protestieren. Ich habe das in der Predigt zur Hoffnungslosigkeit schon mal beschrieben. Kommt her, alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Die Klage ist das Recht. Die Klage ist das Recht der Leidenden. Wichtig. Jammern. Klagen, nicht jammern. Ja? Die Klage hat einen Adressaten. Die Klage macht nicht das Problem groß, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie dreht sich nicht um sich selbst. Jammern hingegen ist genau das Gegenteil. Keine zielgerichtete Auseinandersetzung mit der Situation, keinen Adressat. Ich habe nur das Bedürfnis, mich überall kundzutun, dass andere wissen, wie schlecht es mir geht und im Endeffekt dreht es sich um mich selbst. Wir dürfen klagen. Gott kann damit umgehen, Gott lässt es zu. Und der Sprecher hier, der richtet seine Klage direkt an den Weinbergbesitzer. Und das macht er auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Da ist nichts unter der Gürtellinie. Er wird nicht ausfällig, es gibt keine Verdächtigungen oder Unterstellungen, es ist rein auf die Sache bezogen. Er argumentiert rein zur Sache. Wir lesen, Wir haben nur eine und wir haben 12 Stunden gearbeitet. Es geht ihm um ein Gerechtigkeitsprinzip. Das ist nicht primitiv egoistisch. Gar nicht. Er verlangt ja gar keine Nachbesserung. Steht hier nicht. Er will nicht mehr für sich selbst. Obwohl er natürlich die Erwartung gehabt hätte, mehr zu bekommen. Das ist nur normal. Aber davon steht hier nichts. Er verlangt keine Nachbesserung. Er redet rein zur Sache. Also wir haben 12 Stunden gearbeitet und die anderen nur eine. Sag mal was dagegen. Sachlich, erste Sahne. Und jetzt kommt der Weinbergbesitzer. Jetzt antwortet Gott auf diesen sachlichen Protest, auf diese Klage. Er benutzt sogar eine Anrede, mein Freund. Das war typisch im Alten Testament, wenn du den Namen von jemandem nicht wusstest und du wusstest die Namen von Tagelöhnern nicht, dann hast du sie mit dieser Anrede angeredet, mein Freund. Auch nichts Unübliches. Er antwortet, es war nur unüblich, dass der Weinbergbesitzer direkt mit Tagelöhnern arbeitet. Aber die Anrede war nicht unüblich. Ich tue dir kein Unrecht. Ich schädige dich nicht. Ich bezahle ja den letzten Arbeitern nicht mehr und nehme es von dir weg. Im Verhältnis bezahle ich ihnen mehr. Das stimmt. Aber wir sind uns doch an dem Morgen einig geworden. Ein Denar für einen Tag. Ich nehme dir nichts weg. Ich tue dir kein Unrecht. Dein Protest, deine Klage ist juristisch nicht gerechtfertigt. Nimm dein Geld und geh. Und jetzt kommt die nächste Fragestellung. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Das heißt, ich müsste nicht, ich hätte es nicht müssen, ich bin dazu nicht verpflichtet. Niemand hätte mich dazu zwingen können. Aber ich habe es wollen. Ich will es halt. Ich will diesen Tagelöhnern den vollen Lohn geben. Und jetzt kommt wieder eine rhetorische Frage. Meisterhaft. Oder darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Zweimal, ich will. Jetzt kommt wirklich der Wille. Also der Weinbergbesitzer, der erklärt sich. Er sagt nicht, ich muss mich doch nicht vor dir rechtfertigen. Es liegt ihm daran, dass er verstanden wird. Und so offen gegenüber fremden Tagelöhnern, das ist wirklich wieder nicht normal. Ich will dir mal mein Verhalten erklären. Ich habe es einfach wollen. Es war mir ein Bedürfnis, ich habe nichts anders können. Keine Pflicht, vielmehr ein Herzenswunsch, der Unterschicht, den vollen Lohn zu geben. Du bist doch auch ein Tagelöhner. Du bist doch auch arm. Ihr seid doch alle Arme. Natürlich haben sie das nicht verdient, aber ich schädige dich nicht. Ich schädige ja nur mich selbst. Ich erfülle die aufgebaute Erwartungshaltung nicht, okay? Aber ich tue dir kein Unrecht. Der Weinbergbesitzer bezahlt die Arbeiter nicht nach ihrer Leistung. Leistung ist Arbeit pro Zeit. Er bezahlt sie nach dem, was sie brauchen. Nicht, was sie verdient haben. Und sie brauchen den vollen Tageslohn. Für sich und für ihre Familie. Und an dieser Stelle müssen wir mal auf was Grundlegendes eingehen. Es geht nicht primär darum, dass hier das Leistungsprinzip durchbrochen wird. Es geht auch nicht darum, ein Wertesystem durch ein anderes Wertesystem zu ersetzen. Das Wertesystem heißt ja Lohn gegen Arbeit. Das ist schon okay. Das Recht auf Bezahlung haben alle. Das Recht auf Bezahlung haben alle. Aber die zuerst Angeworbenen, nur die Ersten, haben das Recht auf einen Denar. Nur die Ersten. Die zuletzt Angeworbenen haben dieses Recht nicht. Güte darf nicht auf Kosten vom Recht gehen. Ganz wichtig. Wenn Güte auf Kosten vom Recht geht, dann wird es Willkür. Dann wird Güte zum Unrecht. Aber da achtet der Weinbergbesitzer drauf, die Güte ist kein Unrecht und Güte ist keine Willkür bei dem Weinbergbesitzer. Die Güte muss das Recht respektieren. Und dieser Weinbergbesitzer hat erkannt, dass das Recht der Welt nicht ausreicht und auch hier das ganze Leben nicht erfasst. Das Recht genügt oft nicht für alle Fälle unseres Lebens. Das Recht ist 1000-mal kostbarer als Unrecht. Wir dürfen das Recht nicht schmälern Und auch das Leistungsprinzip hat im Weltlichen schon eine sehr große Bedeutung und auch Berechtigung. Der Weinbergbesitzer schmeißt das Leistungsprinzip nicht einfach weg. Aber Güte geht über das Recht hinaus. Wo das Recht aufhört, fängt die Güte an. Die Tagelöhner waren ja unschuldig. Sie konnten nichts dafür. Sie haben ja arbeiten wollen, aber keiner hat sie mitgenommen. Sie hätten gerne den ganzen Tag gearbeitet. Sie waren nicht schuld dran. Und ich glaube, dort, wo Menschen unschuldig unter dem Recht leiden, geht die Güte über das Recht hinaus. Die Güte lässt sich vom Recht nicht schlecht machen. Wäre es denn besser gewesen, wenn der Weinbergbesitzer gerecht zu allen gewesen wäre? Wären die Erstangeworbenen dann glücklicher? Würde es denen besser gehen? Nee, das Leben können wir allein mit Recht gar nicht fassen. Bei allem Respekt vor dem Recht. Hinter das Recht dürfen wir nicht zurückgehen. Wir dürfen aber weitergehen. Und genau das an dieser Stelle passiert ist. Der Weinbergbesitzer geht weit über das Recht hinaus. Das Recht sichert nur einen Mindeststandard ab. Und jetzt kommt die Schlussfrage. Jetzt wird der Weinbergbesitzer ganz persönlich. Bist du neidisch, weil ich gütig bin? Wieso freust du dich eigentlich nicht? Du bist doch auch ein Tagelöhner. Du gehörst doch auch zur untersten Unterschicht. Das sind doch alles deine Brüder. Die sind doch genauso bedürftig. Die haben auch diese Grundbedürfnisse wie du. Das ist doch bis zu dem Zeitpunkt, als die zuerst Angeworbenen ihren gerechten Lohn bekommen haben, war für sie die Welt noch in Ordnung. Sie waren fein damit, da gab es keinen Protest, dass die Ersten einen Denar bekommen haben. Erst als sie gesehen haben und sich verglichen haben, begann die Klage. Also erst als sie sich ungerecht behandelt gefühlt haben, erst als sie sich verglichen haben, als sie sich weniger wertgeschätzt gefühlt haben, kam der Protest hoch. Wie menschlich. Nachvollziehbar. Sie haben auf ihr vermeintliches Recht geschaut und haben auf die gefühlte Benachteiligung geschaut, nicht aber einfach auf die Güte von dem Weinbergbesitzer gegenüber ihresgleichen. Und das Thema Neid, anderes Wort für Neid, Missgunst, ist die entscheidende psychologische und geistliche Wendepunktstelle in dem Gleichnis. Der Neid entsteht ja erst in dem Moment, wo sie sehen, dass sie gefühlt benachteiligt werden. Es wird ihnen ja nichts weggenommen. Aber den Letzten wird viel geschenkt. Und das Silberstück in ihrer Hand, das hat sich auf einmal nicht mehr wie ein Segen angefühlt. Sie waren ja morgens froh, dass sie Arbeit gefunden haben, dass sie den Tag durchkommen. Das Silberstück hat sich angefühlt wie eine Beleidigung. Weil die anderen Arbeiter für weniger Arbeit die gleiche Entschädigung bekommen haben. Missgunst spaltet. Neid ist tückisch, weil er uns immer zu einer innerlichen Unehrlichkeit führt. Neid zerstört Beziehungen. Ich freue mich besonders, dass mein bester Freund heute da ist. Und wisst ihr, wir sind seit 24 Jahren zusammen unterwegs und unsere Herkunft ist komplett unterschiedlich. Die hätte unterschiedlicher nicht sein können. Aber seit der Ausbildung haben wir einen sehr, sehr ähnlichen, fast erschreckend gleichen Lebenslauf. Und wisst ihr, was aus meiner Sicht der Erfolgsfaktor und das Geheimnis von dieser Männerfreundschaft ist? Dass wir noch nie, und ich glaube zu keinem Zeitpunkt, aufeinander neidisch oder eifersüchtig waren. Und wir haben da schon öfters drüber gesprochen. Das ist was Ehrliches, dem anderen es gönnen und sich für den anderen freuen. Freuen, dass es dem anderen gut geht. Das Gegenteil von Missgunst ist Gunst oder Wohlwollen. Das ist eine innere Haltung. Ja? Anderen den Glück, den Segen das Geschenkte in ihrem Leben von Herzen zu gönnen und ihnen das Beste zu wünschen. Paul hat uns vor 2 Wochen gefragt, was hast du, was Jesus gehört? Einfach alles, war die Antwort. Es ist uns alles geschenkt. Alles gehört dem Weinbergbesitzer und er gibt es aus Güte. Und ich glaube, Neid und Missgunst verschwindet genau in dem Moment, wenn dir klar wird, auch ich lebe letztendlich nur aus und von der Gnade. Keiner von uns hat sich seine Familie, seinen Geburtsort oder die Lebenszeit, in der wir jetzt gerade leben, ausgesucht. Keiner von uns hat sich oder kann sich Gesundheit, Talente, Chancen in seinem Leben irgendwie erarbeiten. Wisst ihr, wie meine berufliche Karriere angefangen hat? Mit einer zweiten Chance. Ich weiß nicht, Papa, ob du dich daran erinnerst, aber mit 16 hat der Papa mich beim Daimler in Sindelfingen zum Eignungstest abgegeben, zu der Ausbildung. Ich bin dann nach Hause gefahren und ich stehe dort am Tor und sage, ich bin eingeladen zum Eignungstest. Und dann guckt der Pförtner mich an und sagt, der war gestern. Ich sage, da wurde es mir anders. Das war anders wie heute. Ja, damals wurden die Leute noch ausgesiebt. Da wurde mir immer Angst gemacht. Wenn deine Bewerbung nicht in dem Format ist, dann hast du gleich verwachst. Und ich stehe da, wie, der war gestern. Falscher Kalender, das passiert mir eigentlich nicht. Mit einer zweiten Chance. Ich habe denen das erklärt, habe nochmal hingeschrieben und sie haben mich wieder eingeladen. Und damit hat alles angefangen. Mit einer zweiten Chance. Hätte auch anders kommen können. Dann wären Kamal und ich jetzt, hätten uns nicht getroffen. Ja? Wenn wir begreifen, dass am Ende alles aus Gnade und aus der Güte ein Geschenk Gottes ist, dann müssen wir nicht eifersüchtig sein, auf die späteren 17-Uhr-Arbeiter schauen und schielen, warum die mehr bekommen für weniger Arbeit. Wir können uns einfach freuen, dass der Weinbergbesitzer so gütig ist. Ich habe ein Zitat gefunden am Schluss. Missgunst oder Neid und Missgunst zählt die Segnungen im Haus des anderen, anstatt die im eigenen Haus zu genießen. Gottes Güte aber wird nicht kleiner. Gottes Güte wird nicht kleiner, wenn er sie teilt. Amen. Ich bete mit uns. Papa, danke, dass du groß bist. Papa, danke, dass du gütig bist und dass du nicht rechnest und mischst wie wir. Danke, dass wir einfach annehmen dürfen, auch wenn wir es nicht verstehen. Danke für alles Gute in unserem Leben und danke auch für die Herausforderungen. Ich weiß, die gibt es massig und an vielen Stellen verstehen wir dich nicht. An vielen Stellen bist du fremd. An vielen Stellen haben wir Fragen, die wir nicht beantwortet bekommen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du in den Situationen dabei bist, dass du drin bist und dass du dort einfach Frieden schenkst. Danke für den Morgen, danke für alles Gesprochene. Ich möchte dich einfach bitten, dass du es ja, verwendest, in die Herzen fallen lässt, dass du jeden Einzelnen segnest, dass du mit in den Tag gehst, mit in die nächste Woche. Danke, dass du bei uns bist. Amen.